Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Ja, seid gegrüßt. Daniel und ich sind am Ende der ersten Juniwoche zurück in den jeweiligen Homeoffice-Studios. Wir haben eine wirklich aufregende Woche hinter uns, sind gestern erst abgereist, oder Daniel ist abgereist nach Kaiserslautern. Von The Tire Cologne hat diese Woche stattgefunden. Im Vorfeld am Montag fand auch noch die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Reifenhandwerk und Vulkaniseur Handwerkstatt. Das ist jetzt praktisch der erste Teil einer Nachschau von The Tire Cologne, und das ohne viele verifizierte oder strukturierte Fakten, sondern eher ja so ein emotionaler Abriss von dem, was jetzt passiert ist die letzten 3 Tage. Und das war schon ganz schön intensiv, fand ich. Oder wie fandst du es, Daniel?
Ja, ich glaube, intensiv ist eine sehr korrekte Umschreibung. Das Adjektiv trifft es ziemlich genau. So habe ich das auch empfunden. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, dass es zumindest viele der Leute, mit denen wir gesprochen haben, auch so empfunden haben. Gerade vor allen Dingen mit Blick auf die ersten beiden Tage. Intensiv im Sinne von, war viel los am Stand, war viel Interesse, viel Andrang, Gespräche. Teilweise sogar die Aussage, dass man gar nicht alle potenzielle Gesprächspartnerinnen und Partner bedienen konnte, weil einfach die Strukturen nicht so da waren. Aber das war, glaube ich, tatsächlich das Empfinden so im Allgemeinen.
Ja, im Vorfeld wurde natürlich auch wirklich eine hohe Messlatte an die diesjährige Ausgabe von The Tire Cologne gesetzt, von Medienseite, aber auch von Ausstellerseite. Wir hatten eine 2022, eine Nach-Corona-Ausgabe, die war auch recht intensiv, aber dann eher unter dem Gesichtspunkt, dass man ja davor einfach nicht so viele persönliche Kontakte hatte. Da waren es damals 12.000 Besucherinnen und Besucher. Jetzt hat die Kölnmesse GmbH gestern verkündet, es waren dieses Jahr 14.400, also ein leichter Zuwachs. Und man kann diese Messe, finde ich, von verschiedenen Seiten natürlich beurteilen. Ich habe auch irgendwie einen Text schon veröffentlicht, gestern Abend noch, um so mal ganz frisch aus der Emotion heraus was runterzuschreiben, wie so die Eindrücke waren und auch die persönliche Bewertung von mir. Also man kann natürlich Networking, Informationsqualität als Parameter ansetzen. Die Aussteller- und Besucherzahlen, die wir jetzt skizziert haben, können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen. Internationalität, aber für mich stand dann nach 3 sehr dynamischen Messetagen fest, dass die Tire Cologne immer noch für die Reifenbranche, für die Reifenindustrie, für den Handel und alle Unternehmungen, die drumherum dann im Aftermarket passieren, die wichtigste Impulsplattform der internationalen Reifenbranche ist. So habe ich es beurteilt. Würdest du es genauso sehen?
Ja, glaube ich tatsächlich, dass man das so sagen kann. Ich habe ja nur eine bisher erlebt, eben diese von dir schon angesprochene Post-Corona-Ausgabe, wenn man sie so nennen möchte, von vor 2 Jahren. Und ich habe jetzt die jetzt gerade ganz frisch hinter uns liegt, auch einfach als ein bisschen voller und ein bisschen lebhafter auch noch wahrgenommen. Und von daher denke ich, dass das schon tatsächlich einfach noch sehr gut gepasst hat und, glaube ich, für viele Leute in vielerlei Hinsicht auch überzeugend war, wenn man das dann im Nachgang einzeln für sich auch als Aussteller, das machen die ja dann auch alle, betrachtet. Und dann vielleicht je nachdem so die Frage, was man für Kriterien als das für sich Entscheidende definiert. Du hast ja gerade die verschiedenen Ebenen angesprochen, die da wirksam werden können. Mhm. Kommt man vielleicht zu unterschiedlichen Schlüssen, aber ich denke auch jetzt für uns als neuer Medienkanal, wir waren ja auch mit einem eigenen Stand präsent, wir haben uns viel unterhalten, auch uns selbst viel präsentiert, über uns selbst teilweise dann eben auch gesprochen, denke ich, war es auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung.
Ja, also ich habe es nicht gezählt, aber es müssten bis an die 100 Gespräche mit Sicherheit gewesen sein. Einerseits natürlich immer aus der journalistischen Perspektive, also Dinge erfahren wollen, aber dann tatsächlich auch als neuer Medienkeller, wie du es gesagt hast, man natürlich auch wahnsinnig viel erklärt, warum 360 Grad. Und wir dann immer wieder erklärt haben, dass es tatsächlich das Rundum-Angebot ist für die Leute in der Branche, dass sie sich praktisch ihren Informationskanal dann auswählen können und häppchenweise wie in so einer Podcast-Form hier oder als Newsletter-Format und Website oder eben auch in Printform. Und was wir auch gemacht haben, jetzt auf der Messe, wir haben zum ersten Mal gefilmt. Wir hatten Karl-Heinz dabei, einen ganz tollen Filmer, hatten im Vorfeld viele Interviewtermine vereinbart. Die Statements werden wir, also vermutlich den Film, den werden wir nächste Woche ausspielen auf unserem YouTube-Kanal dann auch. Und wir werden von den Statements, die Karl-Heinz auch aufgezeichnet hat und wir auch noch, also wo es dann wirklich um die tiefere Messebetrachtung und das, was wirklich dann in der Branche diskutiert wurde, da sammeln wir oder stellen dann diese Statements, die wir dann hoffentlich sortiert und geordnet haben, dann auch binden die ein in die nächstwöchige Podcast-Folge. Was ich halt irgendwie so, also ich kann ja mal sagen, so was meine absoluten Flashes waren, also ich habe immer wieder gehört, dass, also klar, erster Messetag ist sowieso immer voll am Dienstag, dann strömen die Leute rein. Es waren drei Hallen, die waren tatsächlich auch gefühlt besser besetzt als 2022. Über die Zahlen können wir gleich auch nochmal ein bisschen was sagen. Und was mir eigentlich von fast allen mitgeteilt wurde, dass auch der zweite Tag, der Mittwoch, wahnsinnig gut frequentiert war. Also an den Ständen vor allen Dingen. Und das war, man sah das irgendwie. Es gab eine gewisse Diskrepanz, das finde ich immer dann auch ganz lustig. Also wir haben eine chinesische Dominanz, Ausstellerdominanz erlebt, aber die fällt natürlich auch ein bisschen eher über die Masse aus, ne, der chinesischen Hersteller, die da waren, auch in teilweise in so, ja, kleinen Korridoren zusammengefasst. Man hat die Großen, die da auftreten, die wahnsinnig ambitioniert jetzt natürlich nach Europa drängen, wie Linglong oder Prings, Marken wie Westlake und so. Die haben große Stände gehabt, die waren aber aus meiner Sicht nicht annähernd so frequentiert, wie man es beispielsweise bei einer Pirelli oder bei einer Hankook oder Falken oder Nexen gesehen hat, die sehr etablierten Marken hier in Europa. Also das war so eine Sache. Trotzdem, der zweite Tag hat tatsächlich nochmal reingehauen, haben die meisten gesagt, ne?
Ja, absolut. Und ich habe vor allen Dingen am zweiten Tag auch mit einigen aus dem Räderbereich gesprochen, Räder- und Felgenbereich. Und die sagten eben tatsächlich, dass der zweite Tag in Teilen nochmal ein Stück intensiver war, einfach noch ein paar Termine mehr, dass man da wirklich das Gefühl hatte, das lohnt sich richtig, das geht, knüpft in Teilen nahtlos. Das war so ein Zitat, der knüpft nahtlos an den Tag vorher an. Also dass der Dienstag schon vollgepackt war und der Mittwoch dann eben genauso weiterging. Und für die Räderhersteller dann war es in Teilen, glaube ich, auch gerade was die Internationalität der Messe angeht, jetzt vielleicht gar nicht so sehr die asiatischen Kontakte, die für die natürlich relevant sind, sondern eben auch, wenn die in Europa, in anderen Ländern nach Norden, Skandinavien gehen oder so mit ihrem Export, dass es dafür auch einfach ganz gut war, weil die Kollegen eben da waren, dass man da die Beziehungen ausbauen konnte. Da ging es natürlich weniger darum, dass man da neue Geschäfte auf der Messe vereinbart, aber eben schon einfach nochmal die Zusammenarbeit, die man hat, ein bisschen pflegt, ein bisschen ausbaut, je nachdem, wie lange man sich da auch nicht gesehen hat, dafür die Messe nochmal nutzen kann. Und deswegen, das glaube ich, für die auch eine sehr sinnvolle Veranstaltung war.
Ja, und die, also im Reifenbereich dann tatsächlich auch nochmal die großen drei, also Michelin, Goodyear, Bridgestone, die eigentlich umsatztechnisch und volumentechnisch weltweit die größten Marken sind, die ihre Präsenzen ausgespart haben, aus, ja, vielerlei Gründen, ne, klar. Einige sind natürlich auch sehr beschäftigt mit sich selber gerade. Michelin, Goodyear, die Werksschließung, haben wir ganz viel drüber berichtet. Und tatsächlich dann die Budgets sortieren halt, ne, ob sich das dann imagemäßig für die, wenn man Arbeitsplätze abbaut hierzulande, dann so eine Messepräsenz leistet. Man muss aber ganz klar sagen, finde ich, dass die Marken, die da waren und die natürlich auch Premium assoziiert sind, wie Conti, Pirelli, in der Hankook gehört ja eigentlich dann auch in dem Bereich, was auch immer Premium dann natürlich bedeuten mag, ne, ob es Volumen, ob es Qualität bedeutet, aber das, was so in der Branche natürlich immer so zugeordnet wird. Und auch Falken und Nexen und Kumho haben die diese Abstinenz dieser großen drei absolut genutzt. Das waren wirklich krass frequentierte Stände, also immer wieder, wenn ich vorbeigegangen bin und auch in den Gesprächseinheiten, die ich dann mit den Verantwortlichen da vor Ort hatte. Und also da habe ich auf jeden Fall nie auch von Besucherseite irgendwie gehört, hier fehlt aber irgendwas so. Ne? Nee, und da müssen sich die Verantwortlichen dann schon, finde ich, fragen, ob man das ja in der Form dann hat liegen lassen. Weil wenn man dann auf die bloßen Fakten schaut, klar, eine B2B-Messe, ne, Besucherzahlen zu steigern, es gibt verschiedene Tools natürlich im Marketingbereich und sonst was. Und die Köln-Messe hat natürlich auch noch über Aussteller natürlich auch eine Anzahl von Karten rausgegeben. Deshalb ist die Summe von 14.400 Besucherinnen, Besucher, die da kommuniziert wurde, aus meiner Sicht völlig okay. Die erste Ausgabe damals hatte, glaube ich, was
16.000
war das?
16.000 ist das?
16.000 Besucherinnen.
Meine ich.
Ja, und ja. Und man merkt halt auch das Bestreben der Verantwortlichen, auch vom ideellen Träger, vom BRV. Ja, man merkt einfach natürlich eine Überzeugung zu diesem Branchenevent. Und das habe ich tatsächlich auch gespiegelt bekommen von eigentlich allen Ausstellern. Ich habe fast nichts Kritisches gehört. Und klar, es ist nicht mehr so wie in Zeiten vor 20, 30 Jahren. Darum geht es bei einer Branche nicht mehr, dass es eine reine Produktschau ist, dass man auch Aufträge schreibt oder sonst was so. Das ist einfach immer mehr eine Networking- und Informationsplattform. Und das hat die Taya Cologne für mich dann tatsächlich auch imposant bestätigt, weil die Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit Das war ganz klar auch an den Ständen gespiegelt. Die Branche hat begriffen, dass Kreisläufe geschlossen werden müssen und dass ein ökologisches, verantwortlicheres Handeln einfach angesagt ist. Und das kann man auch irgendwie in diesem Bereich natürlich dann auch Marketing skalieren, weil alles, was andersrum läuft, wird den Herstellern sonst auf die Füße fallen. Und die Hersteller, die in dem Bereich Vorreiter sind, glaube ich, haben, also zumindest hierzulande und in Deutschland und Europa, die größten Marktchancen. Und das sah man an den Ständen, finde ich auch, wie die aufgetreten sind, was die für Produkte gezeigt haben, auch strategisch, was die Verantwortlichen gesagt haben. Das werden wir dann nächste Woche hier nochmal ausspielen in O-Tönen.
Ja, also ich glaube, die Überzeugung auf dem Bereich war auf jeden Fall da. Woher die Überzeugung letztendlich rührt, ob man es halt wirklich einfach dann so aus dem Grunde macht, wie du gerade gesagt hast, dass man es total begriffen hat, in welche Richtung sich man sich bewegen muss, um erfolgreich zu sein, oder ob dieser Marketing-Aspekt zumindest in Teilen eben auch noch mit reinspielt oder es halt eine Mischung aus verschiedenen Aspekten ist, das sieht man da, glaube ich, nur bedingt, auch wenn es ja natürlich dann schon so war, dass der ein oder andere auch gesagt hat, auf der Ebene jetzt B2B, dass die Hersteller selber, die Unternehmen gemerkt haben, in die Richtung müssen wir uns bewegen, und wir bewegen uns ja ganz offensichtlich auch, das ist der Fall, nur dass es dann tatsächlich, wenn es wirklich um die Relevanz im Aftermarket geht, ist natürlich in Teilen noch nicht so ausgeprägt ist, wie es vielleicht mal noch werden müsste oder werden könnte auch, aber wenn eben auch die Anzahl derartiger Produkte, Services, Lösungen und so immer weiter steigt, man das Thema immer weiter forciert, in weitere Bereiche vordringen kann, wo man merkt, auch hier kann man nachhaltiger agieren, wir haben es ja in Teilen auch schon auf der Website beschrieben, inwiefern das auch beim Thema Motorsport versucht wird, das zumindest bis zu gewissen Anklängen umzusetzen und einzelne nachhaltigere Elemente einfließen zu lassen, dann bewegt sich da, glaube ich, insgesamt schon eine Menge, und dann nimmt auch die Relevanz im Aftermarket zu.
Ja, auch was diese ganzen Digitalisierungsformen in der Entwicklung angeht, da haben die ganz viel drüber gesprochen, ne? Diese virtuellen Einheiten, wo man sich viel Logistik und Ressourcen sparen kann, weil man nicht komplette Entwicklungszyklen immer fahren muss, sondern auch virtuell einfach viele Strecken schon gehen kann und dadurch Ressourcen und Material einfach auch schont. Und wir haben auf der Messe, also klar, wir hatten noch Großhandelsakteure, wir hatten noch E-Commerce-Akteure, einige, die sich tatsächlich da sehr gut platziert hatten. Und das Thema Nachhaltigkeit war natürlich in dieser Circular Economy dann abgebildet, ne? Und du bist ja dann bei der, ich habe ja ein Foto von dir auch gemacht, wie du die Altreifenresolution auch unterschrieben hast, so.
Ja.
Und das war auch voll halt, ne? Also die Initiativen, die über Azur da liefen und in der sich immer mehr Akteure der Branche bündeln, da ist einiges auf dem Weg und da ist kommt eine ziemliche Dynamik rein. Und das hat man auf der Messe absolut gemerkt.
Ja, das hat auch einfach, also auch das, finde ich, ist ja ein Thema gewesen, was von vornherein klar war, dass es auf der Messe eine größere Rolle spielen wird. Genauso wie die Messe ja auch selber vorher kommuniziert hat, dass dieser Networking-Gedanke in den Mittelpunkt gerückt wird. Also ich glaube, da ist man den eigenen Ansprüchen und dem, was man vorher ja in gewisser Weise auch versprochen hat, schon weitestgehend auch gerecht geworden, dass diese Themenfelder groß gespielt werden. Wir hatten dann ja auch auf der Tire Stage diverse Veranstaltungen, die in diese Richtung gingen. Da war ja beispielsweise diese Unterzeichnung der Altreifenresolution auch. Und auch bei Vorträgen, die sonst so auf der Tire Stage waren, das Thema KI im Reifenhandel, inwiefern das Wirkung entfaltet, beziehungsweise welche Aspekte da interessant werden können. Da waren die Reihen gut besucht. Es gab die Diskussion zur RDKS-Pflicht bei Nutzfahrzeugen, die der Herr Schwemmlein von BAV moderiert hat, wo dann die verschiedenen Experten von den Unternehmen da waren und ihre Sicht der Dinge dargelegt haben. Also auch da, glaube ich, das Rahmenprogramm drumherum, was Veranstaltungen angeht, stieß doch durchaus auch auf das entsprechende Interesse. Und auch das trägt ja dann zur Relevanz der Messe bei und zeigt, dass die Themen richtig gesetzt wurden.
Ja, und die bloßen Fakten, also wie gesagt, 14.400 Besucherinnen, 430 Aussteller aus 35 Ländern, Teilnehmende aus 109 Ländern, sagt die Köln-Messe, rund 65% der Besuchenden kamen aus dem Ausland. Und da gab es halt europäische Schwerpunkte, klar, Italiener aus den Niederlanden, viele, Großbritannien, Frankreich, aber auch Osteuropa, Polen, Rumänien und dann das internationale Fachpublikum, auch angelockt durch auch Aussteller aus natürlich aus China, aus den USA hatten wir ein paar Begegnungen dann auch. Also die Internationalität ist absolut gegeben. Und sie haben den nächsten Termin auch schon angekündigt, ne? Den hatte ich jetzt im Artikel noch nicht eingefügt, aber hast du jetzt nochmal nachgefügt.
Genau, 9. bis 11. Juni in 2 Jahren, 2026.
2026. Ja, so viel zur Tire Cologne, glaube ich, erstmal das emotionale Resümee halt, ne? Sollen wir noch kurz was zur BRV-Versammlung sagen, die am Montag war, und die fand ich auch, ja, also ein voller Saal im Konrad-Adenauer-Saal dann in der Köln-Messe war. Und die ist natürlich auch für uns als Medienkanal immer interessant, weil man auch viel über Strömungen, über Entwicklungen im Reifenfachhandel. Klar, es waren die Themen, die im Moment gerade uns auch immer wieder beschäftigen, Fachkräftemangel, das Thema Ausbildung, das Thema Digitalisierung, wie kann man Effizienz in die Abläufe von Werkstätten bringen, wie kann auch da beispielsweise KI oder überhaupt digitale Instrumente das straffen und auch die Zahlen, die dann, also Stefan Helm hat ja tatsächlich auch, das fand ich auch ganz witzig, als er am Anfang dann natürlich so in dieses Plenum schaute und diesen etwas legereren Look kommentierte und sagte, dass fast alle Krawatten weg seien. Hatte ich irgendwie dann auch Spaß und mich dann auch nochmal umguckte. Aber klar, da auch da waren die Themen Ausbildung, Digitalisierung, Altreifen, Recycling und tatsächlich, oh, jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen vor. Also nicht wegen mir, aber fährt hier gerade an meinem Wohnzimmer
Podcast
vorbei. Podcast
mitten aus dem Leben.
Ja, genau. ich kann ja noch mal kurz von der BAV-Versammlung so ein bisschen das, was an Prognose 2024, also 2023 Rückschau im Reifenersatzmarkt, Erholung, es gab Ertragssteigerungen, dann Umsätze, Rohertrag, Umsätze plus 2,1 in 2023 war das, glaube ich, ne, Rohertrag 3,7. Aber die haben natürlich auch darauf verwiesen, dass das zu wenig ist, um die Kostensteigerung in den Betrieben, also steigende Personalkosten, steigende Energiekosten, um die wirklich aufzufangen und dass andere Branchen, dass denen das weitaus besser gelingt, Preise an die Endkunden weiterzugeben. Aber nichtsdestotrotz ist da eine sehr positive, wenn man sich diesen Branchenindex anschaut und auch wie die darüber gesprochen haben. Es ist eine sehr positive Stimmung in der Branche und man erwartet im Consumer-Bereich dieses Jahr von Seiten des BAV, glaube ich, ein Wachstum von, also ein moderates 1% im Commercial-Bereich, LKW-Segment und so, 3,4 wird erwartet. Also Stück weit eine Erholung für das Commercial-Segment, das nämlich 2023 tatsächlich heftige Einbrüche hatte und da soll jetzt 2024 besser werden. Ja, das war das ein bisschen. Also die BAV-Versammlung werden wir ja dann auch in der Printausgabe und auch nächste Woche online nochmal ausführlicher beschreiben. Ein paar Zahlen, ein paar Statements tatsächlich auch von den Verantwortlichen. Aber genau, ich bin jetzt auch erstmal froh, dass man, das war jetzt das Letzte, wo ich wirklich viel rede in diesem Podcast, weil ich habe jetzt erstmal nach vier Tagen irgendwie quatschen, zuhören, mein Aufmerksamkeitsempfinden oder überhaupt mein das, was ich irgendwie noch leisten kann. Ich muss mich sortieren und erstmal erholen.
Ja, ich glaube, jetzt übers Wochenende muss man halt vielleicht gucken, dass wir uns weniger aufs Sprechen, sondern mehr aufs Schreiben konzentrieren, weil man diese ganzen Infos, die man halt in Gesprächen dann eben oder Vorträgen oder Diskussionsrunden auch irgendwo erfahren hat, dann vernünftig zu Papier bringt, beziehungsweise dann auch, dass wir sie auf die Website stellen können und dann eben nächste Woche auch unsere Ausgabe fertigstellen können, in der ja dann auch eine recht ausführliche Messerückschau zu sehen sein wird. Und dafür haben wir halt dann noch ein bisschen was zu tun. Aber das werden wir schon hinkriegen.
Ja, es war auf jeden Fall gefühlt super für uns als neuer Medienkanal, auch da präsent zu sein und so viel, ja, wohlwollende Kommentare zu hören. Ich meine, die Leute, die es natürlich, denen es erstmal, die damit nichts anfangen können, kommen, treten auch meistens nicht an einen ran und sagen einem das. Aber auch das ist erwünscht, weil wir sind hier in der Entwicklung dieser einzelnen Kanäle, bespielen die eigentlich alle gleichzeitig und wir als Team, glaube ich, haben uns da, es waren ja auch noch Susanne und Lisa, Mitarbeiterin von uns mit dabei, und die haben das, glaube ich, auch als sehr erquickend empfunden, so, ne? Und das schafft halt einfach für unseren Kanal auch nochmal eine Dynamik. Das war halt, ja, war wirklich toll. Vielen Dank an alle, die das Gespräch mit uns gesucht haben und dann auch gerne weiterhin mit uns suchen. So viel von meiner Seite.
Da schließe ich mich an und ja, auch ich freue mich jetzt auf ein vielleicht trotzdem nur kurzes, aber eben doch tatsächlich Wochenende mit etwas weniger Arbeitsinhalten, als das jetzt vielleicht so unter der Woche war.
Genau, ich hoffe, das Wetter ist stabil und dann schwinge ich mich aufs Rennrad und fahre raus nach Brauweiler um Köln drumherum. Die schönste Stadt der Welt, ne? Weißt du ja.
Das klingt nach einem Plan. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ja, nächste Woche dann, wie von Kai gesagt, den Podcast mit dem einen oder anderen O-Ton aus der Branche, wie denn die Messe auf Seiten der Aussteller und der Veranstalter so ankam.
Ja, cool. Schöne Woche, schönes Wochenende. Bis nächste Woche, Daniel. Ciao.
Ciao.